in einer Zeit, wo wir eine unglaublich starke Individualisierung haben. Und das ist toll. Also, ne, und wo auch marginalisierte Gruppen, wo Rechte und also wo deren Rechte erkämpft werden, und wir eigentlich über Vielfalt sprechen, also Diversität und Vielfalt, gibt es den Gegentrend der kollektiven Identität.
Querschnittchen. Fächerübergreifende Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht.
Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Termin, unserer heutigen Sitzung, wo wir uns also mit dem Thema Kinder- und Rechtsextremismus beschäftigen. Das steht oben drüber. Und Rechtsextremismus ist klar basiert auf Ungleichwertigkeitsvorstellungen, sozusagen hat mit Ausgrenzung zu tun, liegt jenseits des demokratischen Rahmens, in dem wir uns normalerweise streiten. Und die Eingangsfrage wäre, Lena, bevor ich sage, wer du bist, warum ist das schon ein Thema für die Grundschule und für Kinder?
Ja.
Weil das könnte ja jetzt so die Frage sein.
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ein Thema für die Grundschule, weil es Kinder gibt, die wachsen in Familien auf, wo rechtsextreme Weltbilder inhärent sind. Deswegen ist es ein Thema. Das ist jetzt nicht ständig so. Und ich würde auch sagen, weil du gerade Ungleichwertigkeitsvorstellungen genannt hast, die sind auch in der Mitte der Gesellschaft existent und würde ich sagen, brechen sich auch Bahn aufgrund der politisch-gesellschaftlichen Lage, die wir gerade haben, noch wesentlich verschärfter. Das heißt, Kinder wachsen mit solchen Narrativen auf, die wachsen mit Vorurteilen auf, die in der Familie reproduziert werden. Das ist dann nicht gleich rechtsextrem. Aber das sind dann sozusagen Nuancen dahin. Und genau, und dann haben wir es einfach mit Kindern zu tun, die aus sehr überzeugten Familien kommen. Und da wird das über viele Generationen schon fortgetragen.
Ja, vielleicht kommen wir dann auch dazu, darauf noch zu sprechen, inwiefern wir es ja eigentlich eher mit so Kontinuitäten zu tun haben oder ob wir wirklich vor einer neuen Situation stehen, wie es manchmal ja auch gesagt wird. Ne? Also in unserem Thema, was jetzt auch diese Ringveranstaltung begleitet, Demokratiebildung, Kinderrechte, Partizipation, da wird aktuell eigentlich immer so gesagt, auch dass es ein neues Thema sei oder ein Thema, was gerade natürlich verschärft irgendwie zutage tritt und darüber natürlich auch so Demokratiebildung mit legitimiert. Aber das können wir vielleicht dann auch noch diskutieren, ob das jetzt wirklich auch so ein neues Phänomen darstellt. Ich sage kurz, wer du bist. Also Lena Lehmann ist heute zu Gast, die als Bildungsreferentin arbeitet für den Verein Miteinander. Haben wir aufgeschrieben, dass ich nicht falsch sage, Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt. Also ein Verein, der hier auch regional aktiv ist und viel auch mit Eltern zu tun hat, wahrscheinlich auch mit Schulen. Das wirst du dann vielleicht, kannst du uns dann vielleicht auch noch mal ein bisschen besser erklären, was ihr so macht im Alltag. Und ich freue mich, dass du da bist und uns vielleicht so ein paar Einblicke gibst oder auch Hintergrundinformationen, mit welchen Phänomenen wir es eigentlich aktuell auch so zu tun haben. Vielleicht können wir ja damit noch mal anfangen, dass du kurz sagst, was ihr eigentlich so macht, was so eure Schwerpunkte sind, die Arbeit eures Vereins auch auszeichnet, dass wir so einen Einblick haben, was jetzt auch dein Hintergrund ist.
Also der Verein existiert seit 26 Jahren und arbeitet in ganz Sachsen-Anhalt und hat unterschiedliche Projekte, Beratungsprojekte und Bildungsprojekte. Und bei uns ist zum einen die mobile Opferberatung, also wo Opfer und Betroffene von rechter Gewalt beraten und begleitet werden. Wir haben Beratungsprojekte, wo Zivilgesellschaft, also Einzelpersonen oder Organisationen beraten und unterstützt werden, sich gegen Rechtsextremismus stark zu machen, je nachdem, wo sie damit konfrontiert werden. Und dann haben wir noch Bildungsprojekte, die so Radikalisierungsprävention machen, zum Beispiel in Haftanstalten. Einzelne Projekte im Norden, die auch mit Schule arbeiten aktuell, aber anhand einer Ausstellung, also sehr ausgewählt. Und dann vor allem machen wir sehr viel Recherche und Analysearbeit zu rechtsextremen Kontinuitäten in Sachsen-Anhalt, also zu der Szene, sowohl parlamentarisch als auch außerparlamentarisch, und machen dazu Bildungsarbeit im Sinne von, dass wir Vorträge halten, Workshops halten, dazu sensibilisieren und das im besten Falle quasi jeweils auf den Arbeitsbereich oder auf den Bereich anpassen, wo das die Leute brauchen. Ne? Also wenn mich eine Schule anfragt, passe ich quasi das Thema an. Oder wenn ich aber zu einem Verein gehe, zu einem Sportverein, dann ist das nochmal anders. Und wenn Leute einfach nur was zur AfD in Sachsen-Anhalt hören wollen, dann ist das nochmal anders. Genau, und da haben wir eine hohe Fachexpertise. Und was vielleicht nochmal wichtig ist zu sagen, der Verein hat sich in Ende der 90er gegründet, um quasi Menschen zu unterstützen, die sich gegen rechte Strömungen engagieren wollen. Also in den 90ern gab es ja auch viele Programme, so Jugendarbeit, die vielleicht so ein bisschen schwierig gelagert war, also oder sehr unkritisch war, unkritische Jugendarbeit. Und der Verein hat sich quasi aus einer Position heraus gegründet, zu sagen, wir unterstützen all jene, die sich gegen all diese Tendenzen stark machen wollen, was von staatlicher Seite vielleicht an vielen Stellen zu wenig stattfindet. Und das jetzt aktuell umso dringender, nötiger.
Also das wäre ja interessant, vielleicht, das habe ich schon vorhin so angeteasert, jetzt frage ich vielleicht auch nach, also die Frage nach, was sind eigentlich Kontinuitäten und wo haben wir es mit welchen neuen Phänomenen vielleicht auch zu tun? Also ich selber bin jetzt nicht in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, sondern in Sachsen, aber auch in den 90er Jahren. Und viele, die ich kenne, die haben eher so das Gefühl, jetzt irgendwie das kommt irgendwie wieder, was ist eine Situation, die wir schon mal hatten vielleicht, ne? Also rechtsextreme Gewalt, die sozusagen sichtbar auch ist und auch offen irgendwie zutage tritt zum Teil. Was zeigen da so eure Analysen oder was ist so eure Schlussfolgerung? Kommt irgendwas wieder oder war es vielleicht auch nie weg? Oder ist es doch nochmal eine neue Qualität, die jetzt sichtbar wird?
Es ist eine neue Qualität und dennoch sagen wir, es war nie weg. Also Einstellungsstudien, die gemacht werden, sagen, dass Rechtsextremismus, das ist ein Satz an rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung, weiß ich nicht, knapp 10% schon immer gegeben hat. Vielleicht unterschiedlich organisiert auch. Und in Sachsen-Anhalt haben wir quasi schon in den 90ern auch parlamentarische Organisationen gehabt, DVO, NPD, die hier auch Wählerinnenstimmen hatten. Das ist nicht vergleichbar mit der AfD. Und das hat natürlich nochmal andere Ursachen, dass die AfD so einen unglaublichen Erfolg, muss man ja auch sagen, hingelegt hat. Aber ich würde sagen, aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen, ne, Wendezeit, Wegbrechen von Arbeit, also eine hohe Arbeitslosigkeit, also wirtschaftliche Umbrüche, soziale Umbrüche, also generell quasi Wegbrechen von vermeintlichen Sicherheiten, ich sage hier auch, betone ja wirklich vermeintlich, lässt vielleicht sowas auch nochmal aufbrechen und spricht quasi auch Leute an. Und ich möchte dabei aber immer nochmal deutlich sagen, und das war auch schon in den 90ern so, und das haben wir jetzt wieder so, viele von rechtsextremen Funktionären und Ideologieproduzenten, die sind aus Westdeutschland und die haben sich hier halt niedergelassen. Und das war schon in den 90ern so, also weil man hier quasi eine Masse nochmal anders mobilisieren konnte. Und das ist jetzt wieder so. Und jetzt ist es vor allem, also ne, nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit vielen Jahren, das hat was mit der schwierigen Infrastruktur auch zu tun in Ostdeutschland. Also, und ich will deswegen auch immer sagen, das ist kein ostdeutsches Problem. Aber der Nährboden in Ostdeutschland ist wesentlich fruchtbarer. So vielleicht, ne? Könnte man auch noch fragen, ob das was mit einer Gewöhnung von einem autoritären Staat zu tun hat. Das blickt hier nicht so lange zurück wie in der BRD. Aber dann haben wir es hier noch mit Infrastrukturen zu tun. Wir haben hier ländliche Räume, die sind weitestgehend, ja, sag ich mal, ausgestorben. Da sind Grundstücke, die können halt Menschen gutesgehend günstig erwerben, günstig bewirtschaften. Also gerade was so völkische Szene, also eher so eine genau, völkisch-nationalistische und nicht so eine neonazistisch-klassische Szene angeht. Die haben sich hier auf jeden Fall super niederlassen können. Rechtsesoterische Milieus haben sich in Ostdeutschland niederlassen können. Und die kritische Zivilgesellschaft, würde ich sagen, ist hier genau nicht so stark ausgeprägt, wie das in der BRD der Fall ist. Also in der drüben. Also genau, wie wir es halt genau. Und also ne, da kommen so relativ viele Sachen zusammen. Also deswegen, ich will deutlich sagen, wir haben es mit Kontinuitäten zu tun. Und dann haben wir es aber, und das macht das Ganze quasi so bedrohlich auch in den letzten Jahren. Wir haben es mit einem parlamentarischen Arm zu tun, der das Sagbare verschoben hat. Also ne, die sitzen in den Parlamenten. Also und das möchte ich hier deutlich sagen, die AfD ist in vielen Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und die haben erstmal, genau, je mehr Wählerinnenzahlen die haben, desto mehr Gelder haben die zur Verfügung, desto mehr Deutungsmacht haben die. Und mit dieser Deutungsmacht verschieben sich quasi Narrative in unserer Gesellschaft, was medial vermittelt wird, was als sagbar gilt, weil wenn jemand gewählt ist, dann ist er legitimiert, ne? Dann hat er eine Autorität, wie auch immer. Und dementsprechend ist das dann auch okay, als wenn das hier der Neonazi auf seinem Rechtsrock-Konzert macht, was vielleicht eher so ein clandestiner, geschützter Rahmen ist. Die sitzen da im Bundestag und genau, erzählen rassistische Sachen. Und noch viel schwieriger ist, dass die anderen Parteien ihnen nacheifern. Und das ist halt eine Gemengelage, die in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, das Gedankengut und die Einstellungen, die damit einhergehen, vielleicht weitgehend als unproblematischer daherkommen lassen. Also, ne, das. Und ich habe auch solche Gespräche mit Menschen, die sagen, na, ich habe jetzt noch nicht so richtig verstanden, was an der AfD problematisch ist. Dann sage ich, na ja, Stichwort Remigration. Dann sagte kürzlich eine Frau zu mir, ja, aber das hat der Scholz auch gesagt. Das war ja auf dem Spiegel- oder Sterncover. Oder, also, ne, und dann, na ja, worüber sollen wir dann reden? Wo ist das Problem? Mhm. Und das, also genau, und dann ist das Schlagwort, das ist jetzt der letzte Satz. Dann,
ja, ist ja also, gefragt.
Genau, dass wir es quasi mit einer Normalisierung zu tun haben. Wir haben es mit einer Normalisierung von Ungleichwertigkeitsvorstellungen zu tun, die du schon genannt hast. Und wir haben es mit einer Normalisierung von rechtsextremen Wording und ja, dann auch Einstellungen, die sich dem nachziehen. Hm, zu tun.
Also das könnte man sozusagen sagen, ist eine neue Qualität, dieses Ausgreifen in die Mitte auch, diese Normalisierung, die ja auch die Mitte-Studien, die heißen ja nicht umsonst so, ne, die schon auch lange auch diagnostizieren. Was sind so aktuelle Trends vielleicht? Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt auch nicht mehr so aktuell, aber dass natürlich dieser ganze Online-Bereich oder der Bereich der digitalen Medien auch nochmal, das wäre vielleicht ein eigenes Thema, aber eine große Rolle spielt auch. Es ist mein Eindruck zumindest, dass wir da nochmal eine ganz andere Form von Enthemmung auch irgendwie erleben und man manchmal also denkt, da ist irgendwie jede gemeinsame Basis ja irgendwie verloren, wenn man sich da manche Diskussionen anguckt sozusagen. Ne? Also das Digitale, weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst oder was vielleicht so andere ganz frische Trends auch so sind, die irgendwie neu sind.
Da würde ich vielleicht doch noch mal vorweggreifen, was nicht ganz so neu ist, aber wir haben es auch mit einer massiven Qualität von so rassifizierter Kriminalität seit, ich würde sagen, 2015 noch mal extrem mit den genau zugezogenen Geflüchteten, also eine hohe, ja, wenn man den Begriff Flüchtlingswelle benutzen möchte, damit ging das schon einher, also dass sozusagen sexualisierte Übergriffe von migrantischen oder als migrantisch gelesenen Männern, ne, hat eine ganz starke Qualität bekommen, aber auch wer sozusagen den Sozialstaat nutzt oder benutzt oder ausnutzt, wird gerne rassifiziert und wird sozusagen migrantischen Menschen genau vorgehalten. Das Gesundheits-, also all die Systeme, wovon ein Sozialstaat, in dem wir leben, profitiert, wird schon mal massiv, genau, würde ich sagen, migrantischen Menschen vorgeworfen, dass die das ausnutzen und ausbeuten, ne? Und in einer Zeit, jetzt, wo wir es mit so massiven Verteilungskämpfen zu tun haben, auch mit dem Ukraine-Krieg und also Energiekrise, Wirtschaftskrise, also alles, was sozusagen krisenhaft, Klimakrise noch dazu, ne, genau, kumuliert das darin, dass quasi migrantische Menschen uns jetzt hier das Krisenhafte noch verstärken oder irgendwie Sachen wegnehmen. Ich würde sagen, das ist ein krasser Trend. Und also quasi, ja, was dabei halt auch stattfindet, ist letzten Endes, und ich sage da halt deutlich, weil wir auch noch über Kinderrechte sprechen wollen, Menschenrechte gegeneinander auszuspielen. Aber weil auch viele Menschen zumindest gefühlt sich mit Abstiegen bedroht sehen. Ne? Das würde ich sagen, ist ein Trend gesamtgesellschaftlich. Und wenn ich jetzt eher so auf die junge Generation gucke, dann ist das, was du genannt hast, auf jeden Fall soziale Medien voll das Ding an, also auch einer wilden Gemengelage. Also wenn ich mir jetzt so TikTok angucke, und ich nutze das privat nicht, ist jetzt auch, bin jetzt nicht die Generation, aber es ist mir auch zu anstrengend, kann ich gar nicht verarbeiten, also was da los ist. Also weil nämlich was da los ist, ist, da wird Musik mit Bildern, sowohl emotional als auch Fakten, da ist eine Vermengung von Inhalten drin, das, also das, ich werde da ganz durcheinander, wenn ich mir das angucke, um das erstmal auseinanderzunehmen. Also genau, da wird eine Vielzahl von Gefühlen angesprochen und ich würde sagen, junge Menschen sind da noch wesentlich empfänglicher und Identitäten werden angesprochen. Und was gerade so ein krasser Trend ist, ist, dass ostdeutsche Identität wieder voll durch die Decke geht, warum auch immer. Also, ne, dass irgendwie die Simme gefahren wird und die, also im ländlichen Raum eher, dass sowas irgendwie genau gefeiert wird. Auch, weiß ich nicht, hier Lip-Sync und so irgendwelche Songs, man sei ostdeutsch. Auch irgendwelche TikTok-Trends wie Ostmulle oder so. Also genau, es hat was mit Identitäten zu tun. Und ich frage mich, also ne, wenn du halt sagst, Trend, in einer Zeit, wo wir eine unglaublich starke Individualisierung haben. Und das ist toll. Also, ne, und wo auch marginalisierte Gruppen, wo Rechte und also wo deren Rechte erkämpft werden, und wir eigentlich über Vielfalt sprechen, also Diversität und Vielfalt, gibt es den Gegentrend der kollektiven Identität. Voll
ja,
interessant.
Ich meine, das ist ja auch erstmal zu sagen, wir identifizieren uns mit der Simme, ist ja auch erstmal noch nicht problematisch, würde ich sagen. Also das würde ich schon auch teilen, dass es vielleicht auch so ein Gegentrend zu dieser Individualisierung ist, dass man auch nach anderen Formen der Vergemeinschaftung wieder sucht. Das wäre ja auch für Schule erstmal was könnte man auch produktiv wenden. Also da werden wir ja hier auch noch drüber reden, ne? Was gibt es eigentlich für Ansätze, um auch, sag mal, dass die Schulklasse auch zu einer, sag mal, im positiven Sinne zu einer Gemeinschaft auch wird und so weiter und so fort. Aber dass es ja bestimmten rechtsextremen Gruppierungen eben auch gelingt, das dann zu instrumentalisieren und das irgendwie zu vereinnahmen, auch in gewisser Weise. Also ich meine, die Voraussetzungen sind schon auch da offenbar jetzt, wenn man sich so Simpson-Treffen anguckt und so, aber ist schon auch eine Vereinnahmung, glaube ich, ne, die vielleicht auch gar nicht von allen auch so erwünscht ist.
Na, also was du gerade sagst mit, also das Kollektive, also der Wunsch nach Vergemeinschaftung, würde ich sagen, auch in Zeiten, wo es eher so, genau, auch durch soziale Medien oder generell eine Technisierung, ne, Menschen sich, weiß ich nicht, vielleicht einsamer fühlen. Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich so alleine sind. Der Wunsch nach Vergemeinschaftung, genau, ist eine Sache. Aber im rechtsextremen Weltbild werden halt Feindbilder diesbezüglich, also ne, da wird also aufgemacht, und zwar starke Feindbilder werden aufgemacht, die nicht nur die Wir-Gruppe, also die Gemeinschaft quasi spalten in ich und die anderen und das, was die machen, ist nicht gut, sondern es wird sozusagen auch noch als Bedrohung dargestellt. Also ne, es ist die anderen sind nicht nur anders als ich, sondern sie bedrohen etwas. Und das macht es auf jeden Fall problematisch.
Vielleicht kommen wir mal auf du hattest ja schon jetzt angesprochen, dass wir auch über Kinderrechte sprechen wollen. Da gibt's, das kann man, glaube ich, auf unterschiedliche Weise machen. Ein Aspekt, der mir noch einfiel heute Morgen, war sozusagen, das kennen bestimmt einige, auch die Familie Ritter, die ja sozusagen zweifelhaften Berühmtheit gekommen ist, weil ich da jetzt am Wochenende erst, ne, gab es einen sehr spannenden Artikel in der Taz über diese auch wie die Fernsehsender davon profitieren, von dieser Geldmaschine gewissermaßen, dass da eine also offenbar problematische Familie so vorgeführt wird und da auch unkommentiert alles irgendwie gesagt werden kann. Und das dürfte ja nicht, also das wäre die Frage, wie repräsentativ ist diese Familie, aber das zeigt ja auch, dass oftmals das Aufwachsen in rechtsextremen Familien auch mit Erfahrung von körperlicher Gewalt, von Verwahrlosung, von auch, darüber haben wir ja hier auch schon gesprochen, auch von Suchtproblematiken und so einhergehen kann. Also da gewissermaßen ein Baustein der Gesamtproblematik irgendwie darstellt. Auf der anderen Seite wird es aber nicht natürlich auf alle Familien zutreffen, sondern es wird auch die geben, wo sich die Eltern gar nicht erklären können, warum das Kind jetzt so irgendwie abtrifft. Also das wäre vielleicht nochmal so die Frage, was macht das so mit den Kindern? Kann man das überhaupt so generalisieren oder kommt das dann doch nochmal auch auf andere soziale Begleitumstände an?
Also ich kann das nicht pauschalisieren. Die Familie Ritter, ich bin da gar nicht so krass im Bilde, würde aber sagen, die Inszenierung von Extremen, ne, ist auf jeden Fall für so eine Aufmerksamkeitsökonomie total geil. Also so, wie ich auch sagen könnte, dass wenn sich Jugendliche rechtsextrem inszenieren im Internet, aber auch in ihrer Klasse, haben die erstmal auch eine hohe Aufmerksamkeit. Ne? Das ist vielleicht auch noch so dem Zeitgeist sehr nah. Das ist vielleicht, kann eine Ursache sein. Eine Ursache können auch Peers sein, ne? Dass ich sozusagen mit meinen Freundinnen und Freunden, mit der Jugendgruppe da irgendwie genau mit dabei sein möchte. Das ist in, wo die Mehrheitsverhältnisse sozusagen unterschiedlich gelagert sind. Also im ländlichen Raum, wenn ich da an Schulen fahre, sehe ich da auf jeden Fall Jugendliche mit Springerstiefeln, also hier auch so 90er Jahre angezogen. Das sehe ich hier in Halle wesentlich weniger. Aber womit solche Kinder, die in diesen Familien groß werden, genau, das kann man nicht pauschal sagen. Ich würde sagen, der Großteil von rechtsextremen Eltern sind auch liebende Eltern, haben aber vermutlich, und auch nicht alle, ne, aber haben unter anderem autoritäre Erziehungsansätze. Und das kann quasi einfach nur münden in Disziplin und Gehorsam. Also wir wissen auch von rechtsextremen Familien, die ihre Kinder auf sehr gute Schulen schicken, weil die auch einen hohen Bildungsanspruch haben. Also nichtsdestotrotz ist sozusagen die Frage von einem Feindbild, so, also dass ich quasi von klein auf mit Ängsten auch groß werde, würde ich sagen, hat Einfluss auf ein Kindeswohl. Ist keine Kindeswohlgefährdung, aber macht was mit Menschen. Und dann kann das quasi noch stärker sich zuspitzen in so wirklich Züchtigung. Wir wissen von Kindern, die quasi zu dünn angezogen sind, weil sie der Kälte trotzen müssen oder dass sie halt einfach genau abgehärtet werden, auch mit so Sätzen. Und ich will nur noch mal deutlich sagen, das ist gar nicht so nur rechtsextrem. Also die Generation auch vor mir, die auch mit Disziplin groß geworden ist, ein Indianer kennt keinen Schmerz, irgendwie solche, ne, Stichworte, das finden wir immer wieder. Ich würde sagen, Anleihen finden wir auch in unseren eigenen Familien. Aber hier ist das quasi ideologisch durchgeprägt, weil es auch einen Elitegedanken gibt, der dahinter steht. Also dass man sozusagen nicht nur also privilegiert der Herkunft, sondern privilegiert des Durchhaltevermögens oder also der Disziplin sozusagen. Da sind ja auch Anleihen wirklich ans Germanentum oder also da gibt es quasi historische und ich sage mal Mythenanleihen, die das immer wieder bekräftigen und bestärken. Und dementsprechend werden Kinder in solchen Familien zumindest mit Weltbildern groß, dass es einen Gehorsam braucht und in gewisser Weise auch Autorität, der ich mich unterordne. Und das, was ich mit den Feindbildern beschrieben habe, ist insofern spannend. Also es gibt so ein paar wenige Aussteiger-Interviews und die halt sagen, als sie verstanden haben, dass die Welt mehr ist, als nur eine, die permanent bedroht ist vom politischen Feindbild Und da dagegen zu arbeiten, dann hat sich endlich mal Entspannung eingestellt. So. Dass ich quasi, also mit wem ich auch, mit wem ich kooperieren darf, mit wem ich arbeiten kann. Also so ein Erkennen von, ja, doch freiheitlichen Gedanken, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, die für diese Kinder nicht selbstverständlich sind. Also mit wem darf ich spielen oder mit wem darf ich nicht spielen? Mit welchem Spielzeug darf ich spielen oder nicht spielen? Welches Wording, also ne, welche Begrifflichkeiten verwende ich? Wofür darf ich mich überhaupt interessieren? Und wenn Kinder sozusagen von klein auf genau sehr streng, und das sage ich jetzt mal streng, fundamentalistisch erzogen werden, und da gibt es auch, da können wir auch in religiös-fundamentalistische Erziehung gucken. Wir können auch in doch sehr radikale islamische Erziehung gucken. Da finden wir quasi unterdrückte Kinder. Und was vielleicht in all diesem, was ich gerade genannt habe, noch super interessant ist, sind sehr klare Geschlechterrollenbilder, weil die quasi die Gemeinschaft, die Ordnung in der Gemeinschaft herstellen.
Ich habe eine, das passt jetzt vielleicht ganz gut, ich habe eine Kollegin, die auch hier am Institut arbeitet und die im Zuge ihrer Forschung jetzt am Schuljahresbeginn, der ist ja noch auch schon eine Weile her, jetzt im August, also in Schulklassen auch zu Gast war, sich das angeguckt hat mit einem ganz anderen Erkenntnisinteresse. Es ging also darum, wie Kinder in die Schule kommen gewissermaßen und da einsozialisiert werden. Und da hat sie also eine Grundschullehrerin begleitet und hatte da auch ein Kind, das also tatsächlich körperliche Probleme bekommen hat, weil es nicht neben einem anderen Kind stehen konnte mit einem, sozusagen mit einer anderen Hautfarbe. Also wo sich wirklich sozusagen körperliche Reaktionen eingestellt haben. In der ersten Klasse, also am Schuljahresbeginn, was dann für die Grundschullehrerin also offensichtlich auch erstmal natürlich herausfordernd war, wo man erstmal auch vermitteln muss, also das geht halt nicht. Wir machen jetzt die Sitzordnung hier nicht nach, weil jemand... Ne? Und das zeigt ja, wie das dann auch prägen kann. Ne? Diese, so, also das, was dann eigentlich die Kinder schon mitbekommen in ihrer Kindheit eigentlich. Ne? Und wo dann die Schule vielleicht ein Ort ist, wo das ein bisschen irritiert wird. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Also die Frage. Aber das zeigt es ja. Ne? Also was, wie dann diese Probleme gewissermaßen in die Schule transportiert werden und dann zur Herausforderung werden für die Lehrkräfte, aber wahrscheinlich auch für die Mitschülerinnen und Mitschüler.
Also super interessantes Beispiel. Ich hatte auch einen Beratungsfall diesbezüglich. Also vielleicht nochmal, um deutlich zu machen, wir beraten nie Menschen, die in der rechtsextremen Szene sind. Die wenden sich jetzt aber auch eher nicht an uns, sondern Menschen, die entweder genau ein Problem damit haben oder sich dann engagieren wollen. Und wir hatten einen Beratungsfall mit einer Mutter, die hatte zwei schwarze Kinder und die Tochter war quasi mit einem Kind von wirklich so Sachsen-Anhalt-weit einer bekannten neonazistischen Familie befreundet in der Schule. Und die Mutter, mit der wir quasi den Beratungsfall hatten, die hat relativ spät erst, der Fall lief so, die Kinder waren in der Schule befreundet und dann gab es irgendwie einen Krankenfall und dann hatte die beratende Mutter, hatte die rechtsextreme Mutter angeschrieben und meinte hier wegen Schulaufgaben, Hausaufgaben und vielleicht können die Kinder ja mal auch abseits der Schule zusammenspielen, wäre ja schön, weiß nicht, bei euch oder bei uns. Und dann hat die rechtsextreme Mutter geantwortet, und das finde ich auch sehr klar und deutlich, in der Schule ist das okay, aber im Privaten keinesfalls. Das hat was mit unserer Einstellung zu tun. Und dementsprechend würden wir den privaten Kontakt unterbinden. Also ganz klare Antwort. Daraufhin war die Mutter, die wir beraten haben, natürlich völlig irritiert und dachte, habe ich ja noch nie gehört, was ist denn jetzt los? Und hat sich dann erstmal auf den Weg gemacht im Ort. Also wieso können die Kinder nicht privat befreundet sein? Dann wurde ihr natürlich mitgeteilt, wir haben es hier mit einer richtig krassen Neonazi-Familie zu tun. Darauf ist bei der Mutter richtig alles gebröckelt und dann hat die Kontakt zu uns aufgenommen. So um erstmal, genau, weil sie auch meinte, muss sie jetzt Angst haben um ihre Kinder, muss sie jetzt Angst haben um sich. Also ne, da ging es dann erstmal richtig los. Und das finde ich sozusagen nochmal für diese Kinder interessant. Da ist das, ich sage jetzt mal, das Private ganz doll geschützt. Wir wissen auch von wie so Parallelwelten, die diese Kinder im Privaten haben. Also da gibt es Freizeitaktivitäten, Laienspiel, Theatergruppen, aber auch Zeltlager. Also es gibt sozusagen für all deren private Interessen gibt es auch eigene Angebote. Das heißt, die Kinder müssen nicht zwingend mit Kindern, also die sind unter ihresgleichen. Und das wird auch so vollzogen. Und ich würde sagen, dass, wie du gerade gesagt hast, wenn die Kinder in die Schule kommen, gibt es eine Irritation. Und wir sprechen von krassen Loyalitätskonflikten, die sich für die Kinder auch auftun. Weil, mal angenommen, ich mag das schwarze Kind, aber ich mag auch meinen Vater. Also, ne, also mit welchem Liebesentzug kann ich eher leben? Mit dem meines Vaters oder mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin? Also das macht halt, genau, das macht halt Konflikte auf, die, genau, wo Kinder schon sehr, sehr früh stark miteinander konfrontiert sind.
Also ich meine, das betrifft jetzt, ne, man kann jetzt über diese Kinder sprechen, aber natürlich auch über die Mitschülerinnen und Mitschüler, das betrifft. Also das ist ja auch was, wo ich sage, das finde ich, oder beschäftigt mich auch, ne? Also diese Aufgabe, die vor allen Dingen Eltern haben von sozusagen Kindern mit Migrationsgeschichte, wo das irgendwie sichtbar ist und die ihren Kindern sehr früh diese Dinge erklären müssen, dass die eben vorkommen, dass die passieren und so weiter. Ne? Vielleicht wird es auch in der Schule thematisiert, vielleicht aber auch nicht. Ne? Aber dass es oft dann an den Eltern liegt, eigentlich ihre Kinder so ein bisschen präventiv auch zu schützen vor dem, was dann eigentlich an gesellschaftlichen Einflüssen sich in der Schule auch irgendwie Bahn bricht.
Absolut. Naja gut, da könnte man jetzt so weit gehen und sagen, Kinder müssen heutzutage wahrscheinlich schon früh genug darauf vorbereitet werden, dass sie eventuell aufgrund irgendeiner Eigenschaft, ob die jetzt sofort sichtbar ist oder erst beim näheren Hinsehen, dass sie diskriminiert werden können. Ne? Also, und ich würde sagen, dass das Aufgabe von Schule ist, weil du gerade gesagt hast, vielleicht findet es in Schule statt. Ich würde sagen, dass das der Auftrag an Schule ist. Ich würde auch sagen, es steht wo.
Ja.
Also vor Diskriminierung zu schützen, ja, und gleichsam da Menschen zu nicht nur sensibilisieren, sondern sie darin zu bestärken und auch gegen Diskriminierung einzutreten.
Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Ich frage mich nur, ob das wie sozusagen die schulische Praxis ist. Ja. Gerade in einem Umfeld im ländlichen Raum, wo das vielleicht, wo ich vielleicht dann doch Sorge haben muss, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise da engagiere, auch mit Eltern und mit Kolleginnen vielleicht auch in Konflikt zu kommen und dann halt im Zweifel lieber wegschaue.
Ist genauso. Also ich habe eine Bekannte, die ist in der Grundschule tätig, außerhalb von Halle, und die hat während ihres Referendariats krass geklagt, dass das Kollegium, ein Teil ihres Kollegiums, ihr klipp und klar gesagt hat, wenn sie nicht aufhört zu gendern, wird sie hier im Kollegium gemieden. Und da reden wir vom Mündlichen, ne? Das ist nicht verboten. Aber das spiegelt ihr Kollegium, na klar.
Also dass Schule diese Aufgabe hat und auch Demokratiebildung jetzt zum Teil ja sehr klar auch als Aufgabe nochmal formuliert wird an Schulen, das ist richtig. Ich finde auch, dass da jetzt das, also hier in Sachsen-Anhalt auch, ist ja eine aktuelle Handreichung auch, wie man umzugehen hat, wann man zu intervenieren hat und so weiter und so fort. Das finde ich also relativ klar. Und nichtsdestotrotz werden aber dann die Widersprüche und Schwierigkeiten dann auch so ein bisschen ausgeblendet. Ne? Also ja, aus administrativer Sicht, ja, ist das quasi klar, noch zumindest. Und auch von dem, was man jetzt medial so hört, also die Lehrkräfte, die jetzt da in sich in besonderer Weise engagieren oder auf Missstände aufmerksam machen, die haben ja dann oft selber das Problem. So, und das ist, glaube ich, auch eine große Hürde für viele.
Ja, also ja, kann ich nur bestätigen.
Habt ihr jetzt, das wäre auch interessant zu wissen, habt ihr jetzt vermehrt Anfragen auch aus dem schulischen Kontext, also von Lehrkräften oder von Schulen ja auch als Institutionen, die da irgendwie einen Beratungsbedarf anmelden?
Ja, exorbitant. Also ohne Ende Anfragen. Das ist schon, also ich arbeite seit 2018 bei Miteinander und da gab es auf jeden Fall immer mal vereinzelte Fälle und das waren eher so die Spitze des Eisbergs. Ja, so, also auch nach dem Anschlag in Halle gab es auf jeden Fall auch in Grundschule Kinder, die mit dem Anschlag, ich sag jetzt mal, sympathisiert haben, und da war relativ schnell klar, woher der Wind weht. So. Aber das waren Einzelfälle. Und während Corona gab es noch mal eine Zuspitzung, würde ich sagen, so von verschwörungsideologischer Einflussnahme auf Schule, die, würde ich sagen, nicht immer ganz trennscharf war, dann auch mit rechtsextremen Milieus. Und da haben vor allem die Schulen weniger bei uns, aber beim Landesschulamt Alarm geschlagen, dass sie jetzt mal hier zwingend Unterstützung brauchen. So. Und jetzt, ich würde sagen, genau, die letzten 3 Jahre sind die Fälle an Schulen krass, ist voll was los, ohne Ende was los. Und die Lehrkräfte, also sowohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen, und da reden wir nicht von rassistischen Witzen, das hat es schon immer gegeben, sondern wir reden von Hitlergrüßen, Hakenkreuzen, und zwar aus Überzeugung, nicht hier mal heimlich irgendwie an die Bank geritzt, sondern genau aus Überzeugung. Und ich weiß sogar von SchülerInnen, die, wenn Rechtsextremismus thematisiert wird, sagen, oh, jetzt geht es schon wieder um uns, können wir endlich auch mal über Linksextremismus sprechen. Auch ich weiß das auch, dass das aus Kollegien, Lehrerkollegien, Kollegien kommt, dass es eine Ausgewogenheit bräuchte, nicht immer nur Rechtsextremismus. Also das ist quasi noch, das macht das Ganze noch mal extra schwierig, weil ich mich frage, ob das Problembewusstsein gar nicht mehr dann dafür da ist. Und wir haben es mit Lehrkräften zu tun, die eingeschüchtert werden, sowohl durch Eltern eingeschüchtert werden, auch durch SchülerInnen eingeschüchtert werden, aber auch durch die Politik. Es gibt einzelne Lehrkräfte, die Abmahnungen bekommen haben, weil sie sich nicht neutral geäußert hätten. Also das völlig Missverstandene, genau. Also ich sage gerne Mythos Neutralität, denn nirgendwo steht, dass Lehrkräfte neutral sein müssten. Es gibt lediglich im Beamtenrecht den Passus, dass man keine Wahlwerbung oder Parteienwerbung machen darf, aber dass man sozusagen kritisch Politik im Unterricht behandelt und alles, was sozusagen kontrovers ist, das muss kritisch auch behandelt werden. Und da haben wir es auf jeden Fall hier in Sachsen-Anhalt auch mit Lehrkräften zu tun, die auch juristisch massiv eingeschüchtert werden. Und dementsprechend braucht es es braucht halt echt krassen Rückhalt. Also ich meine, der Job ist halt auch mega anstrengend. Da ist auch so schon viel los. Also ohne das alles ist da schon viel los, ne? Aber dann brauche ich da halt Rückhalt von der Schulleitung. Ich brauche Rückhalt eigentlich im Kollegium, also eine gemeinsame Linie. Und es braucht auch Rückhalt sozusagen aus den Behörden, aus den Landesschulämtern. Und wenn sozusagen so eine Abmahnung hier durch die Presse geht, also was ist das für ein Symbol?
Ihr beratet dann diese Schulen oder verweist sie auch an andere? Oder das Landesschulamt wird ja auch irgendeine Form von Beratungen anbieten. Mich würde interessieren, was sich da vielleicht bewährt hat sozusagen und was nicht. Also was sind denn so Strategien, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben es eigentlich flächendeckend, haben wir diese Herausforderung für Schulen und für einzelne Lehrkräfte. Was sind so Handlungsstrategien, die institutionell funktionieren für die Schulen oder helfen, aber vielleicht auch für die einzelnen Lehrkräfte?
Ich würde sagen, was sich bewährt, ist einmal, dass das Thema Querschnittsaufgabe ist. Also eigentlich ist es auch sollte es Querschnittsthema in der Ausbildung sein, ist es leider auch nicht. Also Demokratiebildung und die Auseinandersetzung mit Demokratiefeindlichkeit in der Lehramtsausbildung ist für die, die sich dafür interessieren, aber ist nicht Pflicht. So. Und ich will sagen, dass Demokratiebildung schon im letzten Kinder- und Jugendbericht, also von staatlicher Seite wurde das ganz nach oben gehoben. Also wurde gesagt, das ist das Dringlichste, was wir gerade brauchen. Aber es findet schon in der Ausbildung nicht statt. Und dann finde ich auch voll okay, also oder was heißt okay, es ist folgerichtig, dass Lehrkräfte sagen, das ist nicht mein Thema, wieso, muss ich nicht. Ich bin dazu zumindest qua meiner Ausbildung nicht verpflichtet. Also es sollte sozusagen schon in der Ausbildung Querschnittsaufgabe sein und an Schulen muss es sozusagen Querschnittsthema sein. Es kann nicht nur innerhalb von einer Projektwoche mal einen, weiß nicht, Antirassismus-Workshop geben, sondern eigentlich müsste klar sein, in Form von Hausordnungen, in Form von regelmäßigen Widerspruch, also absoluter Sensibilität, was das Kollegium angeht, da immer wieder drauf zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass das sanktionierende Folgen haben muss, aber dass klar, also dass die Haltung klar ist und dass die Haltung nicht als in Anführungsstrichen jetzt für die Zuhörenden linksgrün versifft, sondern das ist der demokratische Konsens, den wir haben und dass wir dafür stehen und dass es in einem Kollegium unterschiedliche Haltungen grundsätzlich gibt und auch geben darf, an dem ist nichts auszusetzen, aber dass Antisemitismus und Rassismus und auch Sexismus, das sind keine Meinungen. Und das muss deutlich eigentlich überall vertreten werden und dementsprechend würde ich sagen, einmal altersgerecht auch behandelt werden. Und ich finde auch total spannend, also es gibt genügend Kinderbücher, Lesebücher, wo all das Thema sein kann. Das kann natürlich auch die Shoah sein, ja. Der Nationalsozialismus gibt es auch tolle aufbereitete Bücher mittlerweile für Kinder, also wo Lehrkräfte auch sagen, hey, das ist laut KMK, erst ab der 9. Klasse behandeln wir den Nationalsozialismus. Ja, ich würde sagen, Kinder sind damit übrigens schon früh konfrontiert mit Ungerechtigkeit und Krieg. Die haben Medienzugang, weiß nicht, was die da alles so konsumieren, muss aufgegriffen werden, am besten kindgerecht aufgegriffen werden und vor allem, und das ist eigentlich meine Überzeugung, zumindest habe ich das nur so erlebt, ich würde sagen, Kinder haben einen ganz ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und genau sie dort eigentlich zu berühren, ne? Und das, was du am Anfang auch noch mal gesagt hattest, als wir über Kollektiv oder Gemeinschaft gesprochen haben, das Solidarische herauszustellen. Also weil, ich meine, in der Schule ist man nun mal in einer Zwangsgemeinschaft, ne? Das kann man ja auch mal deutlich sagen. Aber in einer Zwangsgemeinschaft zu erfahren, dass man trotzdem Benefit voneinander hat. Und damit meine ich jetzt nicht Verwertbarkeit, sondern dass man unterschiedliche Sachen kennenlernt, dass man vielleicht auch über sich selber etwas kennenlernt, was mir sonst nicht möglich gewesen wäre und dass ich quasi von Menschen, weil wir eine Schicksalsgemeinschaft jetzt in so einer Klasse sind, automatisch Solidarität erfahre. Also wenn ich das frühzeitig erfahre, prägt mich das doch ungemein und ich würde sagen, sowas muss in Schule eigentlich auch schon in Kita frühzeitig irgendwie erlebbar gemacht werden. So. Und was ja auch noch Thema ist also Partizipation, Beteiligung. Also ich sage ja gerne, der erste Schritt ist Selbstwirksamkeit. Also wenn ich frühzeitig schon das Erlebnis gemacht habe, ich habe was machen dürfen, also was selbstständig irgendwie machen, erarbeiten dürfen und das hatte einen coolen Effekt, also für andere oder für mich, dann habe ich mich selbstwirksam erlebt, ne? Und dann habe ich übrigens in meinem Leben öfter Bock, selber Sachen zu machen. So, also genau, ich kann das für mich auf jeden Fall sagen. Ich habe relativ frühzeitig für mich immer wieder erkannt, oh cool, es macht irgendwie Spaß, eigenständig Sachen zu machen und andere haben dann daran auch Spaß. So, hat irgendwie einen mega Effekt. Und das führt dann dazu, dass ich mich gerne auch wo beteiligen möchte. Also, dass ich nämlich gerne mitmachen möchte mit anderen Leuten, die coole Sachen machen. So, ey, lass irgendwie was organisieren oder so. Und das führt aber, und ich würde sagen, das ist quasi Demokratie, dass ich Lust habe mitzumachen. Das ist ganz basal, also so voll banal eigentlich. Genau.
Also ich finde das interessant, weil das im Grunde zwei Aspekte beschreibst, die uns hier so ein kleines bisschen durch die Sitzungen auch begleiten. Ne? Einmal, dass man das natürlich explizit auch zum Thema macht im Unterricht, da wo es sich anbietet, und zwar in allen Fächern potenziell und darüber hinaus. Aber dass es auch eine Frage ist der Art und Weise, wie Schule und Unterricht gestaltet wird und dass man sozusagen, das auch, da gibt es ja auch noch sehr viel Potenzial, würde ich sagen, nach allem, was wir so wissen. Ja. Und das Dritte vielleicht, also das würde ich noch ergänzen, was meines Erachtens auch wichtig ist, dass man natürlich braucht so ein Kollegium eine klare Haltung, einen klaren Konsens, auf den wird man ja im Übrigen auch vereidigt, wenn man eingestellt wird. Ne? Also es ist jetzt auch nichts, es ist jetzt sozusagen ja nicht auch nichts Linkes tatsächlich, ne? Sondern man wird auf das Grund, man schwört auf das Grundgesetz und es zu verteidigen. Also aber eine klare Haltung anzunehmen, ohne die Kinder auch zu verlieren oder bloßzustellen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, also dass man auch zu Kindern aus rechtsextremen Familien natürlich eine pädagogische Beziehung hat und pflegt.
Definitiv, genau. Und auch da einen Schutzauftrag hat. Also so wie du sagst, also nicht nur die nicht bloßzustellen, sondern die auch zu involvieren, zu inkludieren. Also auch das ist mit der pädagogische Auftrag. Hm?
Lena, ich frage immer am Ende unseres Gesprächs, was du dir wünschen würdest. Vielleicht jetzt stellvertretend für den Verein, aber auch persönlich. Jetzt oder für die Kinder, für die Schulen vielleicht?
Okay, dann ist das zweistufig. Also bei was ich mir gerade dringend wünsche.
Jetzt, wo fast Weihnachten ist.
Genau, jetzt, wo fast Weihnachten ist, aber auch nächstes Jahr Landtagswahl. Also ich wünsche mir ganz dringend hier in Sachsen-Anhalt eine sehr klare Kante. Die brauchen wir ganz dringend, weil ich mir sehr gut ausmalen kann, dass wir sonst Rückschritte machen in all dem, was wir uns hart erkämpft haben. Denn ich glaube, dass Schulen, obgleich ihrer Struktur mit all den jungen Menschen, die dort nachrücken und Schule, würde ich sagen, so gestalten wollen, wie es ihnen besser getan hätte. Und ich würde auch sagen, dass die Möglichkeiten heute andere sind als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und ich würde mich total freuen oder nicht nur freuen. Es ist wirklich mir ein innigster Wunsch, dass die Strukturen und Rahmenbedingungen von außen und vor allem durch Politik, dass das Korsett nicht enger wird, sodass junge Lehrkräfte auch die Möglichkeit haben, viel mehr in Schule zu gestalten und auch zu verändern, sodass es das Lernen allen Menschen auch Spaß macht, dass es schön ist. Und da würde ich sagen, guckt wahrscheinlich jeder und jede bei sich selber auch, wie es sich am besten angefühlt hätte.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Querschnittchen ist ein Podcast des Arbeitsbereiches Fächerübergreifende Grundschuldidaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Redaktion Christopher Hempel. Aufnahmeleitung sowie Schnitt Marcel Weigelt.